Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Was ist bisher über Spätfolgen von Covid-19-Erkrankungen bekannt? Wie sehen hilfreiche Behandlungen und Reha-Maßnahmen aus? Dr. Jördis Frommhold ist Chefärztin der Median-Klinik in Heiligendamm. Sie behandelt Patienten mit Langzeitfolgen. Aus terminlichen Gründen haben wir die Sendung gestern am Nachmittag aufgezeichnet. Dr. Jördis Frommhold behandelt Patienten mit Spätfolgen von Covid-19 und sie ist pneumologische Chefärztin der Median-Klinik in Heiligendamm. Ich grüße Sie, Frau Frommhold.
Hallo, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke für Ihre Zeit. Wir hatten diesen Sendungstermin ja schon vor einigen Wochen vereinbart, in der Hoffnung, eine entspanntere Situation zu haben. Jetzt konnten Sie nicht reisen. Wir sind gerade über eine App miteinander verbunden. Wie ist die Situation in Ihrer Klinik gerade?
Ja, es ist tatsächlich so, deswegen hatten wir ja auch gesagt, dass ich im Moment meine Klinik nicht verlassen kann, weil wir tatsächlich mittlerweile zunehmend viele Post-Covid-Patienten bei uns aufgenommen haben. Stand heute 55 unserer eigentlich 120 Betten sind mit Covid-Patienten belegt. Das ist momentaner Höchststand. Wir haben den ersten Covid-Patienten am 14.04., also den Dienstag nach Ostern, ganz am Anfang der Pandemie aufgenommen. Und seitdem hatten wir eigentlich immer so knapp 10% unserer Betten mit Covid-Patienten belegt. Also so zwischen 10 bis 15 Patienten waren das dann so um und bei. Das allerdings schon auch die ganze Sommerzeit über hinweg. Und jetzt aber wirklich seit den letzten, ja, vor 2 Monaten hat sich schon so ein bisschen angezeichnet, dass die Zahlen steigen. Aber jetzt gerade auch in den letzten Wochen ist es deutlich nach oben gegangen. Und wie gesagt, der aktuelle Höchststand heute bei 55 Patienten von 120 möglichen Betten. Und das ist schon einfach eine sehr, sehr hohe Zahl, die uns auch so ein bisschen, ja, verblüfft hat, dass es doch auch so hoch geht.
Frau Frommhold, können Sie sagen, wie viele der Infizierten mit Spätfolgen überhaupt zu kämpfen haben? Haben Sie da bereits verlässliche Zahlen?
Leider gibt es keine wirklichen Zahlen, wie viele, ja, vermeintlich Genesene letztendlich noch weiter Beschwerden haben, also kranke Genesene sind. Wir haben insgesamt in unserer Klinik deutlich über 200 Patienten mittlerweile behandelt und alle die, die zu uns gekommen sind, muss man ja sagen, gelten eigentlich als genesen. Aber wenn ich mir die 39-Jährige vorstelle, die vorher nie Probleme hatte und nach Covid, wo gemerkt ein leichter Verlauf, nur noch am Rollator gehen kann, weil sie einfach muskulär von der Leistungsfähigkeit so erschöpft ist und auch neurologische, ataktische Gangstörungen hat, dann muss ich sagen, diese Patientin ist da sicherlich kein Einzelfall, ohne Panik schüren zu wollen. Es gibt einen sehr, sehr großen Anteil von Patienten, die Covid relativ gut überstehen und auch keine weiteren Beschwerden haben. Aber es gibt eben auch die Fälle, die genesen genannt werden, aber eben nicht gesund sind. Und dazu zählen eben unsere Patienten, die wir hier behandeln. Und ich denke, es ist wirklich insofern ein bisschen schwierig, eine Zahl zu nennen. Ich denke, die Dunkelziffer derer, die weiter Beschwerden haben, ist relativ hoch, gerade weil es kaum oder es gibt jetzt so langsam Anlaufstellen für die Patienten, aber es gibt immer noch wenig wirklich Informationen über diesen Post-Covid-Verlauf.
Als wir das erste Mal telefonierten, sagten Sie ja, Sie haben gerade auch einige Fälle aus Baden-Württemberg reinbekommen. Das wunderte mich insofern, da Sie ja in der Nähe von Rostock sind. Gibt es so wenige Kliniken, die sich mit den Spätfolgen befassen bisher oder wie sieht das aus?
Es gibt tatsächlich generell eher wenig pulmologische Reha-Kliniken, aber dann natürlich noch weniger, die sich jetzt spezifisch auf Covid spezialisiert haben. Und wir waren wirklich eine, oder wenn nicht die erste, die da wirklich Patienten aufgenommen hat und haben natürlich jetzt auch einen großen Erfahrungsschatz. Man muss dazu sagen, wir haben immer schon Patienten aus ganz Deutschland hier bei uns in Heiligendamm aufgenommen, auch zur anderen pulmologischen Rehabilitation. Aber natürlich kommen jetzt auch vermehrt Anfragen aus dem ganzen Bundesgebiet, also vom Süden bis zum Norden, vom Osten bis zum Westen haben wir eigentlich Patienten, die überall wirklich her zu uns kommen.
Mitte April kam der erste Covid-Patient zu Ihnen mit Spätfolgen. Was für langfristige Folgen waren das denn?
Wir haben häufig zu kämpfen mit maximaler Leistungseinschränkung, Fatigue-Symptomatik und falsche Atemtechnik, aber als nächster Baustein auch ausgeprägte neurologische Symptome, zum Teil hingehend bis zu demenziellen Symptomen. Der nächste große Pfeiler sind psychosomatische Beschwerden, die sehr unterschiedlich bedingt sein können, aber auch Haarausfall, Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen kommen häufig vor.
Und den Patienten, den Sie als erstes behandelt haben, da war ja alles noch neu. Sie haben ja jetzt schon einen größeren Erfahrungsschatz. Wie haben Sie diesen Patienten behandelt?
Wir behandeln mit spezifischen, individualisierten Trainingsprogrammen. Ganz, ganz wichtiger Punkt sind die Atemtechniken. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir ansetzen können. Ausdauertraining, Krafttraining, Koordinationstraining, Haltungsübungen, Hirnleistungstrainings, aber auch psychologische Unterstützung und gerade auch Gesprächstherapien in Covid-Gesprächsgruppen sind sehr wichtig.
Haben Sie Informationen, wie es diesem ersten Patienten heute geht?
Ja, ich habe Rückmeldungen von Patienten. Es gibt viele, die wirklich sich gut stabilisiert haben und die sich auch zurückgemeldet haben, die wieder in ihrem Alltag integriert werden konnten. Aber leider Gottes gibt es auch welche, die nicht in ihren ursprünglichen Beruf wieder eingegliedert werden konnten. Unter anderem vermehrt auch, weil sie eben so schwere kognitive Einschränkungen haben. Und das ist natürlich dann wirklich sehr tragisch.
Diese Spätfolgen, die Sie da benennen, diese unterschiedlichen Bereiche, lässt sich das in irgendeiner Form mit anderen Krankheiten vergleichen, dass man sagt, ja, da gibt es auch Spätfolgen. Das ist insofern ganz normal, weil Sie auch immer wieder darauf hinweisen, keine Panik machen zu wollen.
Also wir sehen schon auch bei anderen viralen Erkrankungen, dass es zum Beispiel solche Spätfolgen, die mit einer gewissen Latenz einhergehen, dass die auftreten. Was wir aber sagen können, was für Covid relativ spezifisch ist, ist, dass die Rekonvaleszenzzeit, also die Zeit bis zur letztendlich wirklichen Genesung, eine ganze Weile länger dauert. Und vor allem auch, dass diese kognitiven Einschränkungen, die sind schon sehr spezifisch und bedürfen auch noch weiterer Erforschung und weiterer Diagnostik vor allem auch. Also da stehen wir noch wirklich sehr am Anfang.
Wie nehmen Sie das denn gerade in der Klinik wahr? Wie wichtig ist es für die Patienten zu wissen, Sie stehen da mit Ihren Spätfolgen nicht alleine da?
Das ist für die Patienten essentiell. Also viele kommen, weil sie sich einfach sehr hilflos fühlen. Es wird noch nicht genügend Aufklärungsarbeit im Moment betrieben und viele sitzen wirklich hier und weinen, weil sie so glücklich sind, dass sie sich auch mit anderen Patienten mal austauschen können und dass sie eben nicht in so einer Hilflosigkeit gefangen sind, dass sie vielleicht sehr alleine mit ihren Symptomen dastehen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Austausch untereinander steht im Vordergrund.
Sie haben jetzt drei Felder ausgemacht, also zum einen Leistungsabfall, dann neurologische Probleme wie Lähmungen und dann anschließend auch Ängste und Depressionen. Wie häufig kommen denn mehrere Felder zusammen?
Bei den allermeisten Patienten kommen alle diese drei Felder vor, manchmal in unterschiedlicher Ausprägung. Aber eigentlich kann man sagen, dass sich diese Symptomtrias letztendlich bei jedem darstellen lässt. Wie gesagt, unterschiedliche Verteilungen gibt es, aber diese Trias sind schon typisch.
Können Sie das mal beschreiben, wie ein Patient darunter leidet?
Also ich habe so erinnerlich junge Patienten, Sportler, Triathleten, Feuerwehrleute, Soldaten, die sonst natürlich der Inbegriff der Leistungsfähigkeit sind, aber die es nach der Erkrankung unabhängig vom Schweregrad des Akutverlaufes mitunter nicht schaffen, eine Etage Treppen zu steigen. Das ist schon eine Herausforderung. Und diese Leistungseinschränkungen, die sind wirklich massiv. Wichtig ist als Botschaft vielleicht auch, wir haben gerade was die Leistungseinschränkungen anbelangt, gute Möglichkeit mit der Therapie da auch wieder eine Verbesserung hinzukriegen.
Wenn Sie Patienten entlassen, sind die vollständig genesen?
Leider muss man sagen, nicht alle. Also wir haben einen Zuwachs der Leistungsfähigkeit bei den allermeisten zwischen, wenn sie kommen, bei 20-40% ihrer Leistungsfähigkeit. Entlassen wir dann mit einer Leistungsfähigkeit so bis zu maximal 80%. Die meisten schaffen so einen guten Zuwachs. Das ist schon mal wirklich sehr, sehr positiv. Aber komplett in Anführungsstrichen geheilt sind sicherlich nicht alle Patienten, gerade weil sie weiterhin neurologische Einschränkungen haben und auch psychische Beschwerden.
Können Sie die neurologischen Einschränkungen mal beschreiben? Wie machen die sich ganz konkret bemerkbar?
Das geht von Lähmungserscheinungen, Sensibilitätsstörungen, Wortfindungsstörungen, Konzentrationsstörungen bis hin zu wirklich Vergesslichkeit. Man kann Texte zwar lesen, aber nicht verstehen. Man hat leider vergessen, was man den Abend zuvor gemacht hat. Man vergisst, ob der Wasserhahn angeschaltet war. Also ganz, ganz viele Einschränkungen bestehen da. Und das ist wirklich erschreckend, dass es jetzt eben auch hier nicht alte Menschen sind, sondern das sind Menschen im Alter zwischen 30 und 65, beziehungsweise die jüngsten Patienten, die wir jetzt mittlerweile behandeln, sind 23 Jahre alt mit genau diesen Symptomen. Und da ist natürlich überhaupt nicht sicher, inwieweit die wieder arbeitsfähig sind und ihrem ursprünglichen Leben so teilhaben können.
Was ist da über Vorerkrankungen bekannt?
Viele haben gar keine Vorerkrankungen. Es gibt natürlich auch Patienten bei uns, die Vorerkrankungen hatten. Aber auch die kann man vielleicht so ein bisschen als positiv herausstellen. Auch die profitieren durchaus von weiteren Reha-Maßnahmen. Aber erschreckenderweise ist es eben, kommen diese Spätfolgen auch bei Patienten, die einen vermeintlich milden Verlauf hatten und keine Vorerkrankungen hatten. Das sag's bewusst nochmal, es muss nicht sein, aber diese Spätfolgen können auftreten. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, hier Aufklärung zu betreiben, damit, wenn jemand selber diese Symptome bei sich bemerkt, dass man einfach sich dann auch Hilfe suchen kann.
Ja, das ist ja vielleicht gar nicht erstmal so die erste Adresse, die man auf dem Schirm hat, wenn man plötzlich solche Einschränkungen wie Lähmungen und Gedächtnisverlust hat, dass man das dann auch mit der vorherigen Covid-Erkrankung in Verbindung bringt, oder?
Genau. Und deswegen ist es ja wichtig, dass wir da Aufklärung betreiben, dass solche Symptome eben auch manchmal nach 2 oder 3 Monaten per se erstmal guten Allgemeinzustand nach der Erkrankung, dass solche Symptome dann im Nachgang auch tatsächlich nochmal wieder auftreten können. Und da ist es mir einfach wichtig, keine Angst zu machen, aber zu sagen, wenn Patienten sowas merken, dass man sich dann eben auch informiert und Hilfe holt und dass man da durchaus mit Therapien auch noch stabilisieren kann. Natürlich müssen wir schauen, dass wir Diagnostik betreiben, dass man nicht einfach sagt, das wird schon mit Covid in Zusammenhang hängen. Also die ursächliche Diagnostik zusätzlich ist schon auch unbedingt notwendig.
Inwiefern befassen Sie sich damit, wer von Covid-Patienten von Spätfolgen betroffen ist und wer nicht? Lässt sich da irgendein Muster erkennen?
Ungünstigerweise ist es so, dass wir natürlich hier nur die Patienten sehen, die zuvor auch im alltäglichen Leben standen. Also wir sehen hier bei uns in der Reha eben nicht vielleicht den 80-jährigen Patienten, der überlebt hat, aber jetzt noch pflegebedürftig ist. Wir sehen die zwischen 30 und 65, manchmal ein bisschen älter. Aber es gibt letztendlich kein wirkliches Muster. Es kann genauso gut der junge Mensch schwer erkranken, wie der alte Mensch schwer erkranken und sich aber trotzdem regenerieren. Und interessanterweise lässt sich auch nicht vom Schweregrad des Akutverlaufes gleich auf den weiteren Heilungsprozess schließen. Also Risikoprofile ausmachen ist schwierig, selbst wenn man natürlich sagen muss, dass alte und kranke Patienten und mit Vorerkrankungen natürlich schon höheres Risiko haben zu versterben. Aber wenn sie es dann überlebt haben, ja, ist da keine weitere Risikostratifizierung im Moment möglich.
Wenn das Risiko so schwer einzuschätzen ist, wie herausfordernd sind denn dann die Behandlungen?
Bei uns im rehabilitativen Bereich ist es so, die Patienten, die zu uns kommen, kriegen ja immer sehr individuell an ihren Leistungsstand die Therapien angepasst. Für uns ist es jetzt nicht ganz so entscheidend, wie der Verlauf davor war, sondern wir reagieren ja jetzt auf die Einschränkungen, die die Patienten haben und gucken natürlich immer sehr individuell, wie ist die Leistungsfähigkeit im Moment und passen natürlich auch im Verlauf die Therapien an. Wir wollen ja eine Leistungssteigerung erreichen und deswegen ist es wichtig, dass man nicht auf einem Level verharrt, sondern dass man natürlich auch den Patienten im Verlauf weiter fördert.
Wer zu Ihnen kommt, hatte Covid-19, sprich, da ist also niemand mehr infiziert.
Genau, wir können nur Patienten aufnehmen, die nachweislich virusfrei sind und nicht mehr infektiös sind und natürlich auch keine Quarantäneauflagen mehr bestehen, weil die Patienten, wie jeder andere Patient auch, in unsere Therapien und in den Klinikablauf integriert werden. Wir haben keine Isolierstation, deswegen achten wir da genauestens drauf, dass keine Infektiosität mehr besteht. Aber dann können wir Patienten eben auch aus den Akutkrankenhäusern zum Beispiel direkt übernehmen.
Und ich gehe davon aus, bei Ihnen sind keine Patienten verstorben?
Nein, bei uns sind keine Patienten verstorben.
Was können Sie denn aktuell erkrankten Patienten mitgeben? Gibt es irgendetwas, was Sie tun könnten, um den Verlauf abzumildern? Gibt es darüber Erkenntnisse?
Also was auf jeden Fall immer gut ist, auch wenn man jetzt sich in der akuten Erkrankungsphase befindet, dass man wirklich auf die richtige tiefe Atemtechnik Acht gibt. Das kann man sich auch im Internet schauen, wenn man Atemtraining eingibt. Da gibt es ganz, ganz viele Anleitungen. Und da ist wichtig, dass man schon in der Akutphase gar nicht erst in diese Schonatmung verfällt. Wichtig ist auch, dass man sich natürlich gesund ernährt, die üblichen, auch das Immunsystem stabilisiert. Aber die Atemtechnik ist eben Schlüssel zum Schloss und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auch selber machen kann. Was vielleicht auch wichtig ist, wenn wir schon die Erkrankung ein bisschen überwunden haben und dann weiter Leistungssteigerung machen, Covid-Patienten sollten darauf achten, dass sie zwar sich weiter fordern, aber sich nicht überfordern. Das machen viele Patienten und dann kommt es häufig zu einem sehr undulierenden Verlauf.
Wobei ich mal gehört habe in Sachen Atemtechnik, dass wir im Grunde alle ja eher falsch atmen als richtig.
Das ist schon so. Also da kann eigentlich jeder von uns was dazu lernen. Aber gerade wenn man sich jetzt in dieser Akutphase befindet, sollte man eben gucken, dass es eben nicht noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, schlechter wird, beziehungsweise dass man sich in diese Schonatmung, dieser Schonatmung hingibt. Und da können diese Techniken einfach ganz, ganz hilfreich sein.
Also eher tief durchatmen als flach atmen.
Genau.
Wenn die Patienten zu Ihnen kommen, gibt es da so eine Maßnahme, die Sie bei allen Patienten anwenden können, weil das ganz besonders wichtig ist? Die Atemtechnik hatten Sie eben beispielsweise angesprochen.
Genau, die Atemtechnik ist essentiell und da darf man sich eben, oder muss man sich vor Augen halten, das ist eben nicht nur eine Therapieeinheit, sondern das sind ganz, ganz verschiedene und vielfältige Einzelübungen und auch einzelne Therapiesitzungen. Das ist eben zum Beispiel auch Dehnungsübungen gehören dazu, auch Übungen aus dem Yoga oder Qigong, dann auch wirklich Massagetechniken, aber ganz, ganz spezifische, nicht so wie man das sonst kennt. Und das sind wirklich ganz, ganz viele Bausteine, die da zusammenfließen. Und essentiell eigentlich für alle Covid-Patienten ist die psychologische Betreuung und die Covid-Gesprächsgruppen.
Ja, wann lässt sich überhaupt sagen, dass jemand, der mit Covid erkrankt war, über den Berg ist, dass es keine Spätfolgen gibt? Denn Sie haben ja gesagt, manchmal kommen die Patienten erst 2-3 Monate nach der Infektion zu Ihnen.
Ich glaube, hier ist eine Aussage noch schwierig, weil wir jetzt ja gerade mal ja ein Dreivierteljahr sozusagen überbrücken können. Ich denke, so gerade diese Marker 3 bis 4 Monate nach Infektion, das ist so nochmal so eine ganz vulnerable Phase. Wenn das alles gut läuft und da keine weiteren Symptome nachher mehr kommen, kann man natürlich nicht ausschließen, dass nicht doch noch irgendeine Spätfolge vielleicht auftritt. Aber dann ist, glaube ich, diese Phase ist sehr, sehr prägnant. Also wenn man da drüber ist, denke ich, würde ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, dann passiert gar nichts mehr. Aber ich glaube, das ist so ein Marker, den man da schon setzen kann.
So etwas wie die Corona-Kur, wie eine Mutter-Kind-Kur, das gibt's natürlich noch nicht, ne?
Ja, und wir machen ja auch keine Kur, sondern wir machen medizinische Rehabilitation. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kur wird ja immer mit Tourismus gleichgesetzt. Und da müssen wir uns wirklich ganz klar von abgrenzen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir Rehabilitation machen. Aber doch, es gibt eine spezifische Post-Covid-Reha. Und das ist ja auch das, was wir letztendlich hier praktizieren. Und das ist sehr wichtig, dass wir da viele Bereiche eben pulmologisch, also lungenfachärztlich, aber auch neurologisch und psychosomatisch in eine Reha integrieren. Und das ist schon sehr neu.
Für Sie ist ja inzwischen auch vieles neu. Sie sind aktuell sehr viel in den Medien vertreten, um zu informieren über die Spätfolgen. Was lässt Sie denn auch, weil es ja sehr viele erschreckende Folgen gibt, was lässt Sie Ihrer Arbeit dennoch gelassen nachgehen?
Ich sehe einfach, auch wenn die weiteren Einschränkungen, die die Patienten haben und wie sehr auch Patienten zum Teil durch unsere Gesellschaft stigmatisiert sind, wie viel Hilflosigkeit die erfahren, dass wir trotzdem Möglichkeiten haben, zu helfen und den Patienten auch wieder zurück in ihr Leben zu helfen. Sei es auch, wenn für manchen das vielleicht nicht mehr so ist, wie es früher war, aber das ist ja auch eine Erkenntnis. Und auch da ist es ja wichtig, wenn man unterstützen kann. Und ich sehe einfach, wie erleichtert Patienten sind, wenn sie einfach Hilfe erfahren und auch merken, es funktioniert und geht voran.
Vieles ist für uns alle neu um die Pandemie. Wie haben Sie sich denn innerlich auf diese Arbeit eingestellt? Sie hatten Mitte April den ersten Patienten mit Spätfolgen.
Ja, für uns war es von Anfang an klar, wir machen seit Jahrzehnten pulmologische Reha und selbst wenn Covid-19 natürlich eine Multisystemerkrankung ist, ist doch die Lunge erstmal das erste Organ sozusagen, was betroffen ist. Und da war uns von Anfang an klar, dass hier Handlungsbedarf und auch Versorgungsbedarf besteht. Und deswegen haben wir uns von Anfang an gewappnet und gesagt, wir nehmen die Patienten auch zur spezifischen Reha auf. Dass sich das letztendlich jetzt so vielgestaltig wandelt und noch so viele Symptome hinzugekommen sind, war uns am Anfang auch nicht klar, aber wir lernen immer sehr viel und sehr gerne von unseren Patienten und können dementsprechend natürlich auch unser Konzept immer weiterentwickeln und bestmöglich für die Patienten anpassen.
Wie sieht es denn mit Schutzmaßnahmen aus? Pflegekräfte und Ärzte sind dem Risiko ja besonders ausgesetzt. Sie haben jetzt keine Infizierten mehr. Haben Sie dennoch größere Schutzmaßnahmen getroffen für sich?
Also selbstverständlich haben wir sehr ausgefeilte Hygienekonzepte. Wir haben Essenszeiten entzerrt, Gruppengrößen reduziert, hatten gerade jetzt auch in den Sommermonaten ganz, ganz viele Therapien nach draußen verlagert. Wir sind natürlich auch in der glücklichen Situation, in einer wirklich tollen Lage zu sein. Aber auch jetzt ist es so, dass wir sehr eng mit unserem Gesundheitsamt zusammenarbeiten, dass wir alle Patienten, die aufgenommen werden, einen Abstrich machen, dass wir bei allen Mitarbeitern auch aus dem Urlaub zurückkehrend und auch sonst Abstriche machen. Wir versuchen da eine größtmögliche Sicherheit zu generieren. Natürlich herrscht überall Maskenpflicht, sodass wir da schon immer auch flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse oder Ansprüche oder Anforderungen reagieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment, dass man flexibel sich immer an neue Situationen noch anpassen kann, zum Wohle unserer Patienten und natürlich auch zum Schutz der Mitarbeiter.
Ja, ich glaube, Flexibilität ist das Wort der Stunde, oder?
Genau.
Gibt es bei Ihnen die Ernüchterung über die weiterhin hohen Zahlen von Infizierten?
Für mich persönlich, ja, ich verstehe einfach nicht, dass man, es sind relativ einfache Methoden, dass wir einfach so ein bisschen nachlässig möglicherweise da auch mit umgehen, das schon. Und ich mache mir natürlich meine Gedanken, wenn ich jetzt schon sehe, meine Zahlen in der Klinik steigen schon jetzt an und die Patienten aus der vermeintlichen zweiten Welle sind noch gar nicht alle bei uns angekommen. Aber was ich wirklich sagen muss, alle unsere Mitarbeiter, sei es die Physiotherapeuten oder eben auch die Pflegekräfte und das Servicepersonal, die halten wirklich gut zur Stange und machen wirklich mit. Und denen ist die Patientenversorgung wirklich ganz, ganz wichtig. Die sehen natürlich auch, dass jetzt zum Beispiel auch gerade jüngere Patienten nach Covid zu uns kommen und sehen aber auch, wie viel wir dann letztendlich auch für die Patienten tun. Und deswegen ziehen da alle mit. Und da bin ich ganz stolz drauf.
Sie sind Fachärztin für Innere Medizin und Lungenheilkunde. Waren Sie in irgendeiner Form auf so eine Situation vorbereitet, wie wir sie jetzt seit einem guten halben Jahr erleben?
Ich glaube, das war keiner von uns. Aber wichtig auch hier, denke ich, Flexibilität spielt eine ganz entscheidende Rolle, sich auch sich auf eine Situation einstellen zu können. Und auch vielleicht, ich wurde mal gefragt, was ist, wenn die Pandemie in einem Jahr vorbei oder wenn wir wieder das normale Leben haben, was ist dann? Und da habe ich relativ spontan darauf antworten müssen, das normale Leben ist jetzt. Und das meine ich auch so, weil man muss eben mit dieser Situation jetzt klarkommen. Und das normale Leben, was wir früher hatten, ja, das gibt's in keiner Situation wieder. Und deswegen ist, glaube ich, die, was Sie auch eben gesagt haben, Flexibilität einfach ganz, ganz entscheidend. Und dann kann man auch neue Methoden entwickeln und sich der Situation anpassen.
55 Patienten mit Spätfolgen behandeln Sie gerade. Nach Ostern kam bei Ihnen der erste Patient mit Spätfolgen einer Covid-Erkrankung. Können Sie es vielleicht mal zusammenfassen von April bis jetzt im Dezember? Was haben Sie da maßgeblich Neues über die Spätfolgen erfahren?
Für uns wirklich ganz entscheidend neu war, dass die neurologischen Einschränkungen doch sehr prägnant sind. Wir sind davon ausgegangen, dass die Lungenfunktion eingeschränkt und auch, dass wir da Therapie machen müssen. Das ist auch bei vielen Patienten so. Aber dass die neurologischen Spätfolgen so auch in einer wirklichen Breite auftreten, das war uns nicht klar. Wir haben zum Glück gemerkt, dass wir auch hier therapeutische Ansätze haben. Was uns auch nicht so ganz klar war am Anfang, dass wirklich auch die Patienten mit einem vermeintlich eher milden Verlauf dann doch auch mit einer Latenz Beschwerden bekommen können. Da haben wir nicht mit gerechnet, muss man so sagen. Interessanterweise kommen auch Symptome dazu wie Haarausfall. Das ist bei ganz, ganz vielen Covid-Patienten der Fall. Da haben wir auch schon Autoantikörper nachweisen können gegen die Haarwurzeln und zum Beispiel auch Gelenkschmerzen spielen offensichtlich eine Rolle, was uns am Anfang an auch ja nicht bewusst war.
Ja, das sind die unterschiedlichsten Krankheitsbilder. Also ich hörte von jemandem, der sagte, das Ganze macht sich breit wie eine Blutvergiftung im Körper. Haben Sie auch das erlebt?
Naja, wir wissen ja schon, dass das verschiedene Organsysteme angesprochen werden und unsere Vermutung ist, gerade wenn Beschwerden mit einer gewissen Latenz auftreten, dass es sich hier möglicherweise auch um autoimmunologische Geschehen handelt, weil wir auch das von anderen Viruserkrankungen kennen und weil das ganz gut zu dieser Latenz zwischen Akuterkrankung und dann Wiederauftreten der Beschwerden kommt.
Wie wichtig sind denn diese Patienten, die Sie behandeln, für die Forschung, um da neue Erkenntnisse rauszugewinnen?
Sehr interessant, weil wir haben jetzt, das kann ich zum Glück jetzt schon auch sagen, wir haben mit der Universität zu Lübeck, mit der Sozialmedizin zusammen eine Studie jetzt initiiert, die ab dem 1. Dezember startet oder gestartet ist. Und zwar geht es darum, Patienten mit Covid-Erkrankungen am Anfang der Reha, am Ende der Reha, nach 6 Monaten und nach 12 Monaten nachzuverfolgen. Und natürlich sind da die ersten Erkenntnisse, die wir jetzt auch schon vorab gewonnen haben, um welche Symptome es sich handelt, ein grundlegender Baustein für die weitere Befragung und für diese Studie. Und wir wollen dann auch vergleichen, ob oder wie gut die Patienten profitieren im Vergleich zu anderen Patienten, die eine Reha bekommen. Und ich glaube, das gibt uns dann ganz viel Aufmerksamkeit Aufschluss über die noch weiteren Langzeitschäden. Beziehungsweise auch, wie gut letztendlich Reha auch das Ganze stabilisiert und wie gut die Patienten letztendlich dann auch wieder in ihren Alltag zurückfinden. Oder ob weitere Einschränkungen bestehen.
Ja, Sie sagten eben, Sie kriegen auch von vielen Patienten auch später noch Rückmeldungen. Sie haben das Thema auch Ängste und Depressionen angesprochen, weil für viele Menschen verändert sich ja auch beruflich ganz viel. Sie können eventuell ihrem Beruf weiterhin nicht mehr nachgehen. Also wie wichtig ist da auch eine psychologische Betreuung, sich zu suchen?
Das ist für viele Patienten häufig notwendig. Nicht nur, weil sich natürlich auch so eine Negativspirale entwickeln kann. Wenn ich meine Arbeit nicht mehr machen kann, kriege ich Ängste, kriege ich Depressionen, habe natürlich auch Existenzängste. Da muss man auch sehen, ob man eine alternative Berufsfelder sich vielleicht etablieren. Aber da braucht man häufig psychologischen Beistand oder auch weitere Betreuung. Und auch, man darf nicht vergessen, es gibt auch einige Patienten, die auch traumatische Erlebnisse im Rahmen der Covid-Erkrankung gemacht haben, zum Beispiel Nahtoderfahrungen, aber auch, dass vielleicht nahe Angehörige verstorben sind. Das alles aufzuarbeiten, das ist eben nicht in 3 bis 5 Wochen Reha getan, sondern da braucht es eine längere Betreuung.
Als Chefärztin in der Medianklinik in Heiligendamm behandeln Sie Patienten mit Spätfolgen. Können Sie mal beschreiben, wie Ihr Tag bisher heute aussah?
Viel administrative Tätigkeit, aber natürlich auch viele Vorstellungen von Patienten, die jetzt aufgenommen wurden durch die ärztlichen Kollegen, auch gerade Covid-Patienten. Wir evaluieren, ob die Therapien ordentlich sind, ob die Patienten mit den Therapien klarkommen, dass es nicht zu Überforderungen kommt. Wir haben viele Neuaufnahmen, aber wie gesagt auch viele, die schon länger bei uns sind. Wir müssen planen, wie die weitere Nachsorge zum Beispiel vonstatten geht, was in der ambulanten Versorgung wichtig ist, müssen da Strukturen für die Patienten schaffen. Dann hatte ich heute tatsächlich schon ein Fernsehteam noch hier und auch eine Studentin, die ein Interview haben wollte. Und auch das haben wir heute alle schon abgearbeitet, weil mir einfach die Aufklärung extrem am Herzen liegt und wichtig ist.
Ja, auf was für einen Winter stellen Sie sich denn ein? Von den 120 Betten, Sie haben es eben mal gesagt, sind jetzt aktuell 55 mit Patienten mit Spätfolgen belegt.
Also wir stellen uns darauf ein, dass der Anteil der Covid-Patienten steigen wird. Und es ist auch so, dass wir die Patienten schon, die Covid-Patienten natürlich bevorzugt oder was heißt bevorzugt, aber priorisiert aufnehmen, weil wir eben eine Spezialklinik sind. Heißt nicht, dass wir andere Patienten nicht aufnehmen. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass auch weiter andere Patienten behandelt werden, weil andere Erkrankungen gibt es ja trotzdem weiter. Die sind ja nicht auf einmal weg. Und das ist schon ein ganz entscheidender Punkt, dass wir da die Versorgung weiter aufrechthalten und das auch können.
Seit Beginn der Pandemie gibt es Kritik an den Maßnahmen. Zum Beispiel wird vielfach gefordert, die Risikogruppen besser zu schützen. Wie schauen Sie da drauf?
Ich denke, das ist schon wichtig, die Risikogruppen, wenn man sie so nennen kann, also die Alten und die Kranken und die Vorerkrankten. Das ist schon sehr wichtig. Aber ich denke, man darf damit nicht erreichen, dass sich die vermeintlichen Nicht-Risikogruppen, weil wenn ich eine klassische Risikogruppe identifiziere, heißt es ja im Umkehrschluss, wenn ich nicht dazugehöre, muss ich mir keine Sorgen machen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, dass auch die, die vermeintlich nicht in eine Risikogruppe gehören, trotzdem, sagen wir es mal, wachsam sind und das Thema mit einfach Respekt und mit Ernst aufnehmen und sich eben auch so verhalten.
Wie ist das denn insgesamt einzuordnen? Die Patienten, die mit Spätfolgen zu Ihnen kommen, sind das dann jeweils die Einzelfälle?
Ich denke nicht, dass das die Einzelfälle sind. Ich glaube, die Dunkelziffer derer, die noch weiter Beschwerden haben, ist, obwohl sie als genesen gelten, ist schon höher, als wir das bisher vermuten können. Problematisch ist, dass es auch keine wirklichen Anlaufstellen gibt, wo man sich melden kann, wo Patienten sich auch hinwenden können. Da sind wir ja gerade dabei, dass sich solche Strukturen vielleicht peu à peu etablieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann kann man auch eine Aussage dazu machen, wie viele Patienten jetzt wirklich betroffen sind. Aber ich denke, bei den Zahlen, die wir im Moment hier haben an Patienten, Tendenz steigend, muss man so sagen, denke ich nicht, dass man da vom Einzelfall sprechen kann. Man kann sich darüber streiten, wie die Ausprägung ist. Aber ich denke, im Einzelfall ist es sicherlich nicht.
Haben Sie einen Überblick darüber, wie viele der Kliniken in Deutschland sich auf so eine Arbeit einstellen könnten, wie Sie sie leisten, die Reha-Maßnahmen?
Also wir müssen ja ganz klar sagen, Deutschland ist eines der wenigen Länder, die wirklich ein exzellentes Reha-System haben. Wichtig ist nur, also wir haben Betten, wir haben Kapazitäten, wir können da durchaus Patienten gut behandeln. Wenn man das mit internationalen oder mit anderen Ländern vergleicht, ist das bei weitem nicht überall so. Das Problem ist nur, dass wir den Reha-Bedarf bei unseren Patienten erkennen. Also dass der jeweilige Patient auch einer passenden Maßnahme zugeführt wird. Und da ist im Moment, glaube ich, noch der Hauptfokus drauf, dass man hier Aufklärung betreibt und dem Patienten wirklich auch die Therapie zukommen lässt, die er braucht.
Waren Sie in Ihrer Aufgabe als Ärztin jemals so gefordert wie aktuell?
Also ich komme ja eigentlich aus der Akutmedizin und habe lange als Oberärztin eine Notaufnahme geleitet und so eine Intermediate-Care-Station und bin viel als Notarzt unterwegs gewesen. Also ich kenne das schon, dass man sich anspruchsvolle beziehungsweise auch wechselnde Situationen anpassen muss. Aber natürlich so eine Pandemiesituation habe ich bisher nicht managen müssen.
Dann sage ich herzlichen Dank erstmal für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, und Ihnen alles Gute. Herzliche Grüße nach Heiligendamm.
Ja, danke.
Eins gehört. SWR1.